bist in Flemings Gate gefahren. Warum ist jetzt die Wahl dahin gefallen?
War einfach gerne irgendwo, wo es nicht rumpelt und wo ich nicht durch den Sand schieben muss und auch hinterher nicht aussehe wie ein Wildschwein.
Unser Gast heute in Paradise ist Stefan Jakobs von der Berliner Tageszeitung Tagesspiegel. Ja, ihr müsst euch im Endeffekt vorstellen, der Artikel fängt an, also du denkst, oh, jetzt kommt ein schöner Fahrradartikel über den Flaming Skate und auf einmal geht es um einen Bär, der eine Obstplatte verspeist. So, das ist ein totaler schöner Einstieg.
Und das war dann eine Runde von ungefähr 100 Kilometern und gibt immer ein bisschen was zu sehen. Und wie gesagt, der Effekt, dass es so schön rollt, bis auf irgendwo so ein paar Fahrbahnschwellen, die sie im Wald verbaut haben, weil die offenbar übrig waren, auf irgendeiner autofreien Strecke.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Moin.
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 Was hast du denn da auf?
Das ist eine Mütze. Kannst du dich dran erinnern? Also erstmal herzlich willkommen zu Bikers Paradise. Es ist
Ach
Folge
ja.
Nummer 89 und Argus Augen Alex hat sich in meine Mütze verguckt.
Ey, ist mir so.
Erinnerst du dich? Wir hatten letztens die Gründerin von Velon hier und sie meinte doch, als wir über die Eiskollektion von ihr gesprochen haben, also diese Radsport-Bekleidungsfirma, meinte sie doch, ich schicke euch mal ein paar Caps. Ta-ta-ta-ta.
Dreh mal deinen Kopf.
Der Martin hat ein Eiscap auf.
Und wo hat der Alex sein Eiscap? Ja.
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 Guck mal. Und ich war doch so lieb und habe doch noch für deine Frau nachgefragt, ob sie auch ein Eiscap bekommt. Und sie bekommt ein buntes Eiscap und du ein schwarz-weißes,
nee,
so wie ich.
Kriegt sie nicht.
Wieso?
Ich will beide. Das pst, pst.
Ich kann mich noch dran erinnern, als du vor ungefähr 60 Folgen gemeint hast, sag mal Martin, wie viele Fahrradcaps hast du? Da meinte ich doch, ich habe gar nicht so viele.
Stimmt nicht mehr.
Nee, das stimmt nicht mehr. Mittlerweile hat sich das doch ein bisschen verselbstständigt, ich sagen.
Aber jetzt würde mich ja mal interessieren, eigentlich wäre es doch total cool, also Bilderrahmen wären ja ein bisschen blöd für Köppis, aber eigentlich müsstest du doch so kleine Nägel in die Wand machen und dann müsste, stell mir das gerade so vor bei dir zu Hause, so eine ganze Wand voll, wo eine Cap neben der anderen hängt, in so 10 Reihen. Erzähl doch mal, wie sind die zu Hause?
Die liegen alle auf einem Haufen, ganz unsympathisch auf der Hutablage meiner Garderobe.
Naja, das geht so nicht.
Ja, ich weiß, so geht das nicht.
Das geht nicht. Vielleicht doch Rahmen, so eine LP-Hüllen. Ja, pass auf, ich hab's. Also, ich bin mal wieder Problemlöser. Du holst dir irgendwie 50 LP-Hüllen und die nagelst du dir an die Wand und da schiebst du in jede Hülle, schiebst du immer eine Cap rein. Darfst du natürlich nicht machen, wenn die getragen sind, gleich direkt nach dem Tragen. Das ist ein bisschen eklig. Aber wenn sie so frisch gewascht, wäschst du die?
Die Pause war jetzt zu lang, ne? Ja, also die ich zum Sport machen
weißt,
benutze,
was ist, weißt du, was das Problem ist? Wenn man diese Caps wäscht, dann werden die ganz schnell blass.
Ja, dann, irgendwann werden die all. Ist leider so.
Und was ich auch total schade finde, die dürfen nicht so richtig an die Sonne. Es gibt geile Bilder von meinen Touren. Ich habe hier so eine Tradition, ne? So eine Macke. Auf so einer Tour, wenn ich so einen Cappy trage, und die trage ich wirklich auf Tour immer, jeden Tag, nonstop, ich wasche die nicht bis zum letzten Tag.
Die ja von alleine stehen. Ne?
Und dann stehen die von alleine und dann mache ich immer so ein Foto mit dieser Salzkruste so an der Seite.
Ich weiß noch, meine erste Radcap, ne, das habe ich ja früher auch schon mal erzählt hier im Podcast. Ich war mit meinen Eltern in Italien im Urlaub und da habe ich mir vom Team Polti ein Trikot kaufen lassen. Ja.
Der Herr lässt kaufen.
Naja, ich war da ja ein Kind, hatte ja kein eigenes Geld. Also meine Eltern haben vom Team Polti ein Trikot gekauft, ne, von Santini. Und die passende Fahrradcap auch dazu. Und diese Fahrradcap habe ich meine gesamte Kindheitsradsportkarriere durchgetragen und nie gewaschen. Und die liegt immer noch bei meinen Eltern zu Hause, steht von alleine. Die Salzkruste ist so ungefähr 30 Zentimeter dick. Und die muss ich mal mitbringen. Vielleicht.
Umso mehr ich darüber nachdenke, wie du deine Caps, du brauchst gar keine LP-Hüllen, du brauchst Single-Plastikhüllen. Weißt du, von Singles.
7-Inch.
7-Inch.
Ja, ja, habe ich auch ganz viele zu Hause.
Naja, siehst du so.
Ja, aber ich finde ich nicht gut. Also wenn ihr eine tolle Idee habt, wie man Fahrradcaps sehr gut präsentieren kann in einer Wohnung, die auch überhaupt keinen Platz mehr hat, dann schreibt uns doch einfach, bei Instagram geht das am einfachsten, eine tolle Nachricht. Ich bin sehr gespannt, was ihr für tolle Ideen habt.
Hätte ich an deiner Stelle nicht gesagt. Weißt du warum?
Wieso?
Das, nächste Woche kommt so eine Spedition mit so einer Riesenkiste und da sind dann so 100 diese Styroporköpfe drin für Perücken.
Ja, genau.
So, ja, ist das hier Gerz? Ja, das sollen wir hier auspacken. Geil.
So, hast du noch irgendein heißes Thema oder wollen wir jetzt gleich zu unserem Gast kommen?
Wir kommen mal zu unserem Gast.
Ja, würde ich auch sagen.
Weil ich das gut finde, ja.
Unser Gast heute im Paradise ist Stefan Jakobs von der Berliner Tageszeitung Tagesspiegel. Die Kollegen bringen nämlich regelmäßig richtig tolle Magazine raus, wo das Fahrrad oft auch eine tragende Rolle spielt. Jetzt ist eine neue Ausgabe von Tagesspiegel unterwegs draußen und da ist Stefan eine wirklich wundervolle Fahrradtour gefahren und hat eine tolle Reportage geschrieben.
Unser Gast im Paradise.
Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, hallo.
Wie bist du heute hergekommen?
Mit der S-Bahn.
Nein.
Ja, ist
nicht
mir
mit dem
bisschen
Fahrrad?
Peinlich auch.
Nein,
sorry.
Er hat das böse Wort gesagt.
Aber sonst bist du schon eher mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs? Oder wie läuft das bei dir?
Ja, wo immer es geht. Also ich fand die Kombination S-Bahn und Fahrrad eigentlich unschlagbar über Jahre. Gerade bei den vielen Terminen, die ich für den Tagesspiegel ja auch tagsüber mal so eben schnell gemacht habe und dann schnell wieder in die Redaktion. Das war super. Aber seit es das Deutschland-Ticket gibt und irgendwie Berlin sowieso so voll geworden ist, ist mit Fahrrad in die S-Bahn rein eben zunehmend mühsam geworden. Deswegen habe ich mir tatsächlich eher angewöhnt, Öffis und schnell laufen. Und aber alles, was so in meiner Hood ist sozusagen, das dann schon mit dem Fahrrad irgendwie, wenn ich es nicht mit irgendwo reinnehmen muss und keine Riesenstrecken habe, dann da, wo immer es geht, ja.
Da habe ich natürlich eine Empfehlung für dich, ne? Die nennt sich Brompton.
Klappfahrrad.
Ja.
Brompton macht's möglich.
Aber was ist dein Fahrrad der Wahl so in der Stadt, wenn du jetzt trotzdem in der Stadt unterwegs bist?
Na, ich habe irgendwie ein heiß geliebtes, inzwischen 32 Jahre altes Peugeot-Trekkingrad, was für damalige Verhältnisse Anfang der 90er ein richtig cooles Reiserad war. Jetzt ist es sozusagen degradiert, aber es erfüllt seinen Zweck absolut gut. Ist nicht mehr viel Original dran, aber es fährt.
Sag mal, du bist ja da, um über das Magazin vom Tagesspiegel zu reden. Du arbeitest da in der Tagesspiegel, ja, Tagesredaktion und ihr macht zusätzlich auch diese tollen Magazine. Es gibt's ja in allen möglichen, ja, thematischen Richtungen. Viele Jahre habt ihr auch ein dezidiertes Fahrradmagazin gemacht. Dieses Jahr gibt es dieses Fahrradmagazin nicht. Kannst du mir erklären, warum?
Ja, es hat tatsächlich den Grund, dass es so ein bisschen abgegrast war jetzt einfach Brandenburg, was wir dann schon zugegebenermaßen auch etwas an den Verkaufszahlen gemerkt haben. War nicht dramatisch, aber war so, dass es sich jetzt irgendwie auch anbot, nachdem wir das, glaube ich, jetzt 11 Jahre hintereinander hatten, zu sagen, okay, jetzt machen wir mal lieber ein bisschen mehr Fahrrad noch in dem Brandenburg-Magazin, was wir ja außerdem und früher immer separat gemacht haben.
Ja. Ihr hattet auch immer ein Seen-Magazin. Ist das dann jetzt alles so zusammengeschmolzen in ein Brandenburg-Magazin?
Na, nicht alles.
Ja.
Es gibt auch so Sachen, die nicht ganz regelmäßig erscheinen jedes Jahr. Wir hatten auch zeitweise ein Ostsee-Magazin zum Beispiel.
Genau, genau.
Wir hatten auch mal ein Uckermark-Magazin, mehrere Genuss-Magazine und so.
Ja.
Das ist auch immer ein bisschen eine Frage tatsächlich von Kapazitäten und Saison. Und was natürlich schon auch dazu gehört, zum einen braucht es Leser.
Ja.
Das ist gar nicht so sehr die Hürde. Und zum anderen braucht es aber schon auch, damit es irgendwie für uns einigermaßen funktioniert, Anzeigen. Und wann immer die wirtschaftliche Lage schwierig ist, merken wir das sofort einfach auch bei Anzeigen. Das beeinflusst manchmal auch so eine Entscheidung, dass man sagt, man macht es eben in einem Jahr vielleicht ein bisschen dünner oder setzt ein Jahr aus und macht es nächstes Jahr umso schöner.
Ja.
Und diesmal haben wir halt gesagt, möglichst viele Ressourcen in das Brandenburg-Magazin.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil insgesamt geht es ja den Printmedien nicht gut. Genau, und alle verkleinern ihre Hefte oder streichen. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass irgendwann mal Brandenburg radmäßig tatsächlich ein bisschen abgegrast ist, weil da gibt es ja nicht jedes Jahr neue Radwege. Ne?
Die müssen gebaut werden.
Die müssen geplant werden.
Ja, wäre ich sehr dafür, dass da mehr gebaut würde. Wir wären die Ersten, die das testen und erzählen, wie es ist. Aber es gibt natürlich einen Haufen neue Leute, die in die Gegend ziehen hier einfach auch. Und die eben nicht vor 11 Jahren das Heft schon hatten oder auch nicht vor 3 Jahren. Und die sagen, ach schön, komme ich mal auf eine Idee, was ich unternehmen kann am Wochenende.
Ja.
Insofern erneuert sich natürlich das Publikum auch ein bisschen.
Was mir immer sehr gut gefallen hat an diesen Heften, die ich ja auch schon über Jahre verfolge, du hast so als Berliner, gerade als Berliner, so tolle Impulse, einfach mal so an Orte zu fahren, wo du sonst nie hinkommen würdest oder von denen du nie was erfahren würdest.
Ja.
Das finde ich unglaublich sympathisch.
Das ist auch die Intention. Und man staunt ja oft, wenn man dann irgendwie sich mal länger rumtreibt irgendwo, was es für interessante Leute gibt, zum Teil in den abgelegensten Dörfern. Und das sind nicht unbedingt alles nur irgendwie Berliner, die in die Uckermark geflüchtet sind.
Ja.
Manchmal auch, aber nicht nur. Also was da Leute für tolle Sachen hinkriegen. Insofern ist es hinterher dann eigentlich immer umso schöner, wenn wir es gemacht haben. Es lohnt sich immer, ja.
Und ich bin mir sicher, dass auch die Zugezogenen im Speckgürtel auch nicht wissen, was bei ihnen um die Ecke da passiert und es dafür Schätze zu entdecken gibt.
Ja, das wird in vielen Fällen so sein, ja.
Das ist oft so. Wie muss man sich denn das bei euch in der Redaktion vorstellen? Neben dem Tagesgeschäft, also dem Tagesblatt, gibt es dann eben diese Magazine zu bestimmten Themen. Gibt es da Gerangel um Rosinenthemchen?
Eigentlich nicht. Also das ist echt was Angenehmes in über 20 Jahren Tagesspiegel, dass man sich eigentlich sozusagen im bösen Sinne nichts klaut. Also jeder hat da schon seinen Ehrgeiz irgendwie, was Gutes abzuliefern. Aber so nach dem Motto, der coole Termin oder so, den mache jetzt mal ich und erzähle am besten vorher gar niemanden anders davon, damit gar keiner auf die Idee kommt, passiert eigentlich wenig. Also es geht wirklich sehr angenehm kollegial zu.
Ja.
Und zum Teil ergibt sich manches auch, gerade wenn es jetzt irgendwie auch lange Touren zum Beispiel mit dem Fahrrad jetzt für das Magazin sind. Weil wenn wir das dann als 3-Tages-Geschichte erzählen, sind wir es vielleicht trotzdem an 1 bis 2 Tagen gefahren oder so.
Mhm.
Dann kann es auch nicht unbedingt jeder oder es bietet sich nicht für jeden an.
Und du bist ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der Redaktion so der Fahrradmensch oder Verkehrspolitik so ein bisschen. Erzähl mal, was sind denn die heißen News aus der Stadt in Sachen Verkehrspolitik, Fahrrad? Gibt es da was Neues?
Da gibt es ja jeden Tag was Neues irgendwie. Also aktuell natürlich irgendwie bindet diese einstürzende Autobahnbrücke da ziemlich viele Ressourcen jetzt schon seit einigen Tagen. Und das bleibt sicherlich auch noch ein paar Tage so, weil irgendwie, wenn dann 98.000 Autos am Tag rübergefahren sind und plötzlich keins mehr, das ist einfach so relevant für die gesamte westliche Innenstadt vor allem. Nicht nur für die Leute, die in den Autos sitzen und fluchen, sondern auch für die, die da rundherum wohnen.
Ja.
Also sowas beschäftigt uns dann natürlich voll. Aber natürlich, was jetzt Fahrrad betrifft und so, sind ja auch wirklich politische Entscheidungen unheimlich wichtig. Wenn eben das Geld einfach so verteilt wird, dass dann rauskommt, das Radwegebudget für dieses Jahr, das brauchen wir irgendwie für die Restbestände, die wir letztes Jahr nicht hingekriegt haben und können eigentlich gar nichts mehr Neues machen, dann ist das natürlich für uns eine Nachricht. Und dafür sind ja Medien auch da, Stichwort Missstände aufdecken.
Oh ja.
Und natürlich den Leuten auch erzählen einfach, was es Neues gibt. Also man muss ja nicht immer nur meckern. Aber gerade was Fahrradverkehr in Berlin betrifft in letzter Zeit, gibt es leider viel zu meckern.
Ja, da kommt der konstruktive Journalismus nicht mehr ganz so weit, ne, mit den blöden Nachrichten, was das angeht. Vielleicht bevor wir zu deinem Artikel kommen, der flott durch den Flaming heißt, wie bist du eigentlich Journalist geworden? War das schon immer so ein Kindheitstraum und der hat sich dann erfüllt und der Job ist genauso, wie du es dir vorgestellt hast?
Eine Verkettung glücklicher Umstände gewesen.
Ja?
Ich habe schon während der Abi-Zeit für so Anzeigenblätter in Brandenburg immer mal geschrieben und hatte mich danach, ohne auch so richtig einen guten Plan zu haben, an der Berliner Journalistenschule, die es damals noch gab, beworben. Die war vom Berliner Journalistenverband getragen, ein ziemlich renommiertes Ding. Und bin da bis in die Endrunde gekommen. Also da findet diese gesamte Auswahl und das Aussieben vorher statt. Und in der Endrunde hat es dann eben nicht mehr gereicht, weil die haben nur 16 Plätze und es haben sich ein paar hundert Leute beworben.
Ja.
Und dann habe ich zwischendurch eine Augenoptikerlehre tatsächlich gemacht, weil ich das irgendwie auch so ganz cool fand. Hab dann aber gemerkt, die nächsten 45 Jahre bis zur Rente in so einem Laden stehen, wird vielleicht dann auch manchmal irgendwie ein bisschen langweilig. Und hab's dann einfach nochmal probiert mit der Berliner Journalistenschule. Dann hat's geklappt. Und das Ende sind 2 Praktika. Das eine war bei NTV und das andere beim Tagesspiegel, den ich schon damals irgendwie ganz gut fand. Aber der damals natürlich extrem die Westberliner Zeitung war.
Ja.
Und da war ich mit meiner Ost- und Brandenburg-Kenntnis, bin sozusagen da in eine Lücke gestoßen. Und ich fand die gut, die fanden mich gut und was ich gemacht habe. Und dann bin ich sozusagen einfach nicht mehr gegangen.
Und das war vor wie vielen Jahren?
Das war 2001, dass ich da gelandet bin.
Das ist schon eine Weile.
Ja, und ich bereue es bis heute nicht tatsächlich. Also
das ist
ja
schön.
Ein angenehmer Laden wirklich, gerade weil wir eben nicht sowas wie eine Blattlinie haben oder so. Also wir kriegen eben von keinem Eigentümer gesagt, was wir jetzt blöd oder gut finden müssen und so. Sondern wir haben schon auch eine ziemliche Binnenvielfalt, was das betrifft, so an Meinungen und so. Solange das seriös ist und vernünftig recherchiert und begründet, wenn es Kommentare sind, dann darf man da sehr viel. Und das schätze ich nach wie vor sehr.
Das ist schön zu hören.
Dein Artikel, habe ich ja gerade gesagt, flott durch den Fleming. Wenn man ein bisschen bewandert ist, könnte man denken, ah, das ist doch bestimmt der Fleming Skate. Und genau so ist es auch. Du bist den Fleming Skate gefahren. Warum ist jetzt die Wahl dahin gefallen?
Einfach gerne irgendwo, wo es nicht rumpelt und wo ich nicht durch den Sand schieben muss und auch hinterher nicht aussehe wie ein Wildschwein. Und ich bin es auch tatsächlich erst im Herbst gefahren. Da hat man ja manchmal das Phänomen schon, das erste Laub liegt so unten auf dem Wegen und dann hat man irgendwie so diese Siff-Phase. September geht meistens noch, als ich gefahren bin, aber spätestens im Oktober kommt dann irgendwann mal so der Regen, wo es dann irgendwie eklig wird und eklig bleibt. Und dieses Flaming Skate, das wird mit einer solchen Akribie und Liebe irgendwie nach wie vor von dem Landkreis gepflegt. Diese guten Wege, die ja überwiegend vor 20 Jahren gebaut haben.
Ja.
Das kann man nicht wirklich rund ums Jahr fahren. Und da ärgert einen all dieser Kram nicht.
Ja.
Und man kann einfach wirklich genießen, dass es so schön rollt.
Geben wir uns doch mal kurz die Eckdaten zu dem Flaming Skate.
Das hat angefangen, dass irgendein Landrat auf die Idee gekommen war, vor nunmehr fast 25 Jahren. Ich glaube, der war irgendwie in Österreich und hatte irgendwie die Idee gehört, dass man einen Skaterparcours bauen könnte. Und der hat halt überlegt, wir haben hier keine Seen hier unten, wie in der Uckermark. Damit fehlt uns natürlich irgendwie was für die Verkaufe. Also versuchen wir mal Skater anzulocken und machen mal eben richtig eine coole Asphaltstrecke, wo dann aber der Asphalt immer das Oberste ist. Das Normale ist ja immer, jede Querstraße, jede Hofeinfahrt, radam, irgendwie ist Pflaster oder so. Und dort ist eben Asphalt, über allem liegt das so drüber, dass das so smooth rollt. Und da haben die erstmal eine 100-Kilometer-Runde gebaut, so von Luckenwalde aus. Und das ist so auf über 230 Kilometer, glaube ich, dann noch in ein paar Jahren gewachsen. Sind, glaube ich, insgesamt 8 Rundkurse und ich bin tatsächlich, und so ein paar Zubringer noch von Bahnhöfen. Und ich bin tatsächlich Rundkurs 8 gefahren, der insofern.
Rundkurs 8?
Ja, da gibt es richtig Karten und man kann Tracks downloaden und so. Und das heißt RK8, wie Rundkurs 8. Das ist der einzige, der nicht explizit nur für Skater geht, weil ein kleines Stück ist so Verbundpflaster und so. Und da nutzt es den Dame-Radweg mit, der aber auch ganz hübsch ist. Und das bin ich tatsächlich gefahren. Das war dann eine Runde von ungefähr 100 Kilometern und gibt immer ein bisschen was zu sehen. Und wie gesagt, der Effekt, dass es so schön rollt, bis auf irgendwo so ein paar Fahrbahnschwellen, die sie im Wald verbaut haben, weil die offenbar übrig waren auf irgendeiner autofreien Strecke, ist es wirklich tipptopp.
Ich habe das mal gemacht im Winter mit Langlaufschieren. Und mir war aber nicht klar, dass der Weg natürlich auch durch Orte durchgeht und dann da der Schnee geräumt ist.
Das ist ja blöd, ja. Nee,
das war irgendwie, ja, das war relativ ernüchternd irgendwie. Das ging so über die, so in ein, zwei Dörfern ging das noch ganz gut. Ist jetzt auch schon eine Ewigkeit her. Aber irgendwie habe ich dann frustriert abgebrochen.
Aber jetzt schneit es ja nicht mehr, jetzt passiert das ja nicht mehr zum Glocken.
Das ist ja das Nächste. Das Problem hat sich überhaupt aufgelöst.
Ich kenne den Flaming Skate nur vom Rennradfahren und da rauscht ja im Endeffekt alles nur so an einem vorbei. Man bekommt das so peripher ein bisschen mit. Hast du an bestimmten Orten extra lange Pause gemacht, um da Sachen dir anzugucken?
Ja, ich habe mich tatsächlich lange am Tierpark Johannesbühle, Wildpark Johannesbühle heißt es, rumgetrieben. Mein Kind ist jetzt auch so gerade aus dem Alter raus, wo irgendwie Zoos cool sind und so. Und insofern wird es bei mir sozusagen auch wieder weniger mit solchen Besuchen. Ja. Und dort, das war aber richtig hübsch, weil das ist sozusagen, eigentlich ist es eine größere Waldlichtung. Und die haben eben einheimische Wildtiere, jedenfalls überwiegend. Also sie haben noch so Restbestände von irgendwie einem DDR-Zirkusbär und noch irgendein anderer, den sie vorher... Und die dort aber irgendwie einen ganz glücklichen Lebensabend fristen und daneben ein paar wirklich wunderschöne Polarwölfe, die ist gut, auch nicht ganz heimisch, aber überall im Wald passt. Wölfe Brandenburg haut ja hin. Und irgendwie man hat das Gefühl, das ist so relativ wenig Zaun zwischen einem selbst und denen, aber gerade so, dass, wie es eben nötig ist. Das ist einfach unheimlich erholsam und entspannt. Also es ist wirklich wie ein schöner Waldspaziergang mit Bonus. Ja. Und da war ich eine Weile und habe auch eine ganz tolle Tierpflegerin erlebt, die da die Raubtierfütterung gemacht hat. Und die hat das mit einer Hingabe gemacht. Das ist schon toll zu sehen, was für Spaß Leute an einfach ihrem Beruf haben können auch.
Ja, das ist ja im Endeffekt auch die Klammer deines Artikels, ne? Dieser Tierpark. Hat sich das, wusstest du das vorher schon, dass das Ausgang und Ende sein wird und dass das auch Ausgang und Ende deiner Story sein wird? Oder ist dir das erst während der Recherche und während des Machens aufgefallen, dass das doch cool wäre, damit anzufangen und aufzuhören?
Ist mir tatsächlich hinterher dann klar geworden, weil es sich einfach so anbot, weil es so das Schönste war, sozusagen erstmal damit die Leser auch zu locken am Anfang natürlich, weil nur zu erzählen irgendwie, es ist malerisch und die Dörfer ziehen vorbei, das ist ja für eine Reportage jetzt auch kein Knaller, während diese Tiere dort und dieser Park und die Tierpflegerin, die sind einfach wirklich was Besonderes gewesen. Und da man es gut anfangen kann, weil der bei Barut ist, wo der Regionalexpress hält, was einfach für die Anreise natürlich super praktisch ist und es ist ja noch eine Runde, kann man es einfach gut sozusagen anteasern, hier geht's los und am Ende lasse ich mir da mal richtig Zeit und genieße das.
Ihr müsst euch im Endeffekt vorstellen, der Artikel fängt an, also du denkst, oh, jetzt kommt ein schöner Fahrradartikel über den Flaming Skate und auf einmal geht es um einen Bär, der eine Obstplatte verspeist. So, das ist ein totaler schöner Einstieg.
Ja, super. Aber jetzt nochmal, Flaming Skate, sind da sehr viele Skater unterwegs? Hat man da manchmal auch zu wenig Platz? Erzähl mal, was da so auf dem Weg passiert.
Also nach meiner Erfahrung ist es völlig entspannt. Es sind mal Skatergruppen, aber die Wege sind auch überwiegend ziemlich breit. Und es sind offenbar auch ein bisschen weniger Skater als in den Anfangsjahren. Die sagen, also das habe ich vor Jahren auch mal aus dem Landkreis gehört, die sagen, es sind mehr Radfahrer geworden und weniger Skater, was ja für die auch okay ist und was die Sache eher nochmal vereinfacht. Und außerdem, wie gesagt, 230 Kilometer, es verteilt sich total gut. Wenn das jetzt mitten in Berlin wäre oder so, dann wäre es vielleicht knirsch. Aber so, also es ist sehr stressfrei.
Wie breit ist die Piste? So gefühlt?
Ich glaube, meistens ist sie so 4 Meter breit. Das ist die Standardbreite. Ja, also da ist wirklich Platz. Und also davon träumt man ja oft irgendwie hier in Berlin und im nahen Umland, dass man mal so einen Radweg hat. Ja, jetzt wirklich nicht viele. Und die Zubringer sind zum Teil ein bisschen schmaler, aber auf denen ist dann noch weniger los. Es ist ja auch eine sehr dünn besiedelte Gegend.
Das stimmt. Ja. Hast du vorher, bist du da groß in die Recherche gegangen, sodass du wusstest, ah, guck mal, da ist jetzt XY Windmühle, da ist derjenige geboren, hier ist das Museum, da gibt's den Kuchen? Oder ist das alles beim Fahren erst passiert, dass du wusstest, ah, guck mal, da gucke ich jetzt mal und recherchiere rein?
Teils, teils. Also ich bin Teile davon schon früher mal gefahren, weil ich eben auch in der Freizeit schon gerne fahre und auch gerne im Berliner Umland, wo man schnell mal hinkommt. Insofern kannte ich manches und wusste einfach, wo es ganz nett aussieht und wo es sowas ganz, ganz Hübsches gibt. Gefreut hatte ich mich zum Beispiel auf den Roggenkönig im Gutshof im Schloss Petkus, heißt der Ort Petkus. Der Roggenkönig, der hat eine ganz interessante Geschichte, weil da nämlich eine Familie, die enteignet worden ist, nach der Wende wiedergekommen ist, deren Vorfahren haben dort irgendwie Roggen gezüchtet vor zig Jahren, also in langer Vorkriegszeit, und haben den in die ganze Welt exportiert, das Saatgut, weil das so gut war. Und dieser Roggenkönig hatte also zum Beispiel ganz tolle Roggenburger und sowas.
Ja.
Aber der Roggenkönig hat die letzten Jahre mit Corona und so nicht überstanden.
Nein.
Steht jetzt ein Snackautomat.
Oh nein,
insofern habe ich mich da auch auf Sachen gefreut, die nicht mehr da waren. Ja, das ist tragisch. Und das andere hat sich dann ergeben. Einfach wirklich Augen offen halten. Und ich finde, Fahrrad ist auch einfach die Geschwindigkeit. Man kommt rum und man kriegt trotzdem ziemlich viel mit.
Ja, ja, ich finde es wirklich optimal. Ne? Mit dem Auto bist du wirklich nur so zack vorbei. Zu Fuß dauert es einfach viel zu lange, kriegst du natürlich noch mehr mit. Aber mit dem Fahrrad bist du mobil, kannst schnell mal anhalten, schnell wieder weiter. Und das ist genau die richtige Geschwindigkeit. Bin ich voll bei dir.
Was für Highlights hast du noch entdeckt auf deiner Tour?
Na, ich fand wirklich schön, ein Stück an der Dahme entlang zu fahren. Ich finde, die ist so irgendwie, die ist unterbewertet. Also irgendwie jeder kennt die Spree und die Havel, die meisten auch noch.
Ja.
Und wenn man aber in Köpenick, wo die Dahme ja mündet, irgendwie steht, dann ist die Dahme das viel größere von beiden. Gut, die Spree hat mehr Wasser, aber das ist, ja, muss man ja nicht dazu sagen. Und einfach das mal mitzubekommen, wo kommt denn die eigentlich her?
Ja.
Das fand ich ganz schön. Und dann gibt es schon ein paar auch ganz nette Städtchen. Also Golzen hat zumindest einen ganz hübschen Marktplatz. Dahme, die Stadt, Dahme/Mark. Ist auch ganz hübsch. Das ist sozusagen der erste Ort, wo die Dahme durchfließt. Die sind nur ziemlich, also ein sehr, sehr schönes Rathaus zum Beispiel. Und so ganz hübsch, so, ich überlege gerade, was das sein wird. Oh, wahrscheinlich neogotisch, hoffe ich. Und auch sonst irgendwie, was die noch haben, ein Parcours an der Stadtmauer lang, ein Skateparcours, der also auch ganz wunderbar rollt.
Okay.
Sodass man die Innenstadt mitbekommt. Eine riesen Schlossruine, die ist gewaltig, leider wirklich nur Ruine, die muss irgendwie mal abgebrannt sein. Steht ein großes Schild davor mit der Geschichte, aber nicht, warum sie abgebrannt ist. Aber so, die Orte sind zum Teil ganz hübsch. Zugegebenermaßen ist es aber zum Teil auch einfach das in die Landschaft gucken über längere Strecken.
Ja, und irgendein Radfahrer brauchen natürlich einen tollen Bäcker oder irgendeinen leckeren Kuchen. Hast du da eine Empfehlung?
Blöderweise war ich an einem Werktag auch mal unterwegs und was dann die Versorgung tatsächlich so irgendwie etwas schwieriger macht manchmal. Es gab auf jeden Fall in Barut mehreres und Auswahl, aber ich habe jetzt tatsächlich also so sozusagen den Knaller, lecker Bäcker mit tollem Kuchen oder so, habe ich tatsächlich an der Tour nicht gesehen. Da habe ich anderswo in Brandenburg schon einiges gehabt, aber dort speziell tatsächlich fehlte das.
Dann gilt das also hier noch an unsere Hörer. Dann müsst ihr jetzt den Bäcker mit dem leckersten Kuchen auf dem Rundkurs entdecken und uns mitteilen.
Sag mal, mit welchem Fahrrad bist du denn gefahren? Mit dem alten Peugeot, 30 Jahre alt oder?
Nee, ich habe noch ein knapp 10 Jahre altes, leichteres Trekkingrad, was so eine Fast-Slick-Bereifung hat.
Ja.
Und auf will ja keine Energie verschwenden und... Insofern auf diesem glatten Asphalt, da nehme ich dann doch gerne das.
Ja.
Da rollt es einfach ein bisschen leichter.
Wie lange hast du gebraucht für die 100 Kilometer?
Ja, na, ich habe einen sehr langen Tag draus gemacht. Also ich bin, glaube ich, früh gegen 7 oder sowas bin ich losgeradelt da in Brand, Tropical Island. Das ist ganz nah dann an dem Kurs dran. Und war irgendwie spät abends, war ich dann wieder zu Hause, als es dunkel war.
Ah, ja.
Ist das so dein Tipp auch für den Startpunkt, wenn jetzt jemand aus Berlin kommt? Oder wo sollte man hinfahren, um zu starten aus Berlin am besten?
Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man wohnt, welche Bahnstrecke einfach die nächste ist.
Ja.
Und ich habe es für die Leser tatsächlich so beschrieben, weil nur auch nicht so viele 100 Kilometer am Tag fahren wollen, plus diesen Wildparkbesuch, den man ja machen sollte, dass ich es in zwei gleich große Hälften geteilt habe, weil in Dahme Mark gibt es also ein Hotel, wo man ganz gut übernachten kann. Und da bietet sich dann total an, nach Barut zu fahren mit dem Zug. Der fährt im Stundentakt aus Berlin und dann ist man sozusagen direkt an der Strecke und Barut selbst hat auch eine tolle Kirche, ein ganz interessantes kleines Schloss mit Park. Und da anfangen und enden bietet sich an. Bei mir, ich hatte halt die Strecke über Königs Wusterhausen nach Cottbus genommen mit Brand Tropical Island als Startbahnhof. Das ist dann 3 Kilometer weg, fährt auch im Stundentakt ein Zug. Ich glaube sogar 2 pro Stunde, ja. Gäbe noch andere Ecken, aber das sind, glaube ich, so die praktischsten.
Hast du die ganzen hübschen Bilder für den Artikel auch selber gemacht?
Ja.
Ja, sehr schön. Bist du auch passionierter Fotograf?
Ja, so gerne so unterwegs Fotograf.
Ja.
Also, dass ich so bei jeder Gelegenheit anhalte und gleich einen Grund habe, dann irgendwie jetzt mal Pause zu machen, alle paar Kilometer.
Ja, super.
Und dann noch... warte, dass das Licht passt oder so. Aber an dem Tag war es wolkenlos, da musste ich nicht warten.
Das ist komisch, ne? Weil das ist ja mein größtes Problem. Ne? Wenn ich Fahrrad fahre, also weil ich verdiene ja auch mein Geld mit Fotos Und wenn ich Fahrrad fahre, will ich eigentlich Fahrrad fahren, ne? Und dann überlege ich jedes Mal, überlege ich so zweimal, okay, ist es jetzt wirklich der perfekte Augenblick mit der perfekten Kulisse, dass es sich wirklich lohnt, um anzuhalten und vor allen Dingen dann noch im Hinterkopf, wird die Redaktion auch dieses Bild nehmen? oder verschwendest du jetzt einfach Zeit? Das finde ich so gut. Mhm. Und du zelebrierst es aber irgendwie anzuhalten und.
Na, wenn es irgendwie geht, schon, ja. Und meistens ärgerst du dich doch drauf, wenn du nicht gehalten hast, weil du denkst, hinter der nächsten Ecke wird es noch besser. Oder aber nicht. Oder?
Das habe ich schon tausendmal gehört hier von ihm.
Ja, das ist ganz komisch. Bei mir ist es meistens so, dass ich am Anfang immer viel halte, weil ich denke, du musst jetzt irgendwie erstmal Bilder in den Kasten kriegen und hinten raus wird es dann immer ein bisschen ruhiger.
Ah, okay, bei mir ist es umgekehrt, weil ich hinterher mehr Pausen machen will. Am Anfang läuft es erstmal. Wenn ich dann aber schon 60 Kilometer weg habe, finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn es einen Grund gibt, anzuhalten.
Witzig. Ja, jetzt wird mal fachgesimpelt hier, sehr gut.
Generell, wie gehst du denn so eine Reportage an? Hast du da jetzt so einen Masterplan oder hast du schon so viele Jahre journalistische Berufserfahrung, dass du es einfach machst und dann schreibt sich die Story quasi schon von alleine? Oder hast du wirklich Notizblock und Stift dabei und machst dir akribisch Notizen und Stichworte?
In der Tat, ja. Also Stichworte erstmal ja, weil sonst ist dann einfach die Gefahr schon, dass man was vergisst.
Ja, voll, ne?
Und natürlich, gerade wenn dann noch Menschen ins Spiel kommen, die dann einfach wörtlich Sätze sagen, die möchte man dann schon auch einigermaßen korrekt haben.
Ja.
Und also manche, gerade jüngere KollegInnen, halten da auch einfach wirklich das Handy rein und nehmen das erstmal nur auf. In der Regel, in der Beziehung bin ich ein alter Mann, schreibe ich es tatsächlich dann auf. Besser ist es schon. Und was ich auch mache, damit ich eben genau nicht das Problem habe, dass die Landschaft malerisch ist und so und irgendwie die Zeit stehen geblieben zu sein scheint und solches, nicht nur Phrasen dreschen muss. Ja. Ich versuche vorher, mich an ein, zwei Stellen mit Leuten zu verabreden, die irgendwie interessant sind.
Ah, super.
Und wenn man da vorher mal einen Tourismusverband bittet, wen habt ihr in der Gegend, der vielleicht was zu erzählen hat, dann kommen die durchaus auch auf Ideen. Und wenn sich da jemand einfach mal eine Viertelstunde Zeit nimmt, dann in dem Fall war es eben tatsächlich die Tierpflegerin, da bin ich halt bewusst zur Fütterungszeit hin,
ja,
damit ich da nicht nur alleine rumlaufe und nicht allein zwischen den Wölfen bin. Das lohnt sich immer.
Daran erkennt man den Profi, ne? Alles vorbereitet. Ja, sehr gut.
Ja, und vor allem diese Insider-Tipps ist ja auch das, was diese Magazine von euch, vom Tagesspiegel, immer so wertvoll macht, ne? Weil man wirklich so als Otto-Normalverbraucher denkt, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Hast du jetzt noch jemanden getroffen? Ich habe zum Beispiel gelesen, was war das? Die Kompaktkamera wurde da irgendwo erfunden?
Ja, da gibt es ein Museum. Das hat aber nur auf, wenn man irgendwie Tage oder Wochen lang vorher angerufen hat, in einem ganz kleinen Dorf. Vom Erfinder der Kleinbildkamera, der wohl dort geboren wurde, ja.
Der Erfinder der Kleinbildkamera.
Ja.
Geil.
Was ist denn eine Kleinbildkamera? Also kommt da ein kleines Bild raus oder wie ist das?
Nee, Kleinbild ist das Filmformat.
Ach so. Ja, ich bin ein totaler Noob, was
das klassische Dia oder Negativ, was bis vor 15 Jahren der absolute Standard war. Ja. Genau, die kleinen Filmdosen.
Ah, okay.
Genau, 3:2.
So, und du, hast du vorher angerufen, 3 Wochen vorher, damit du da rein konntest? Oder?
Nee, blöderweise nicht.
Naja, schade.
So, jetzt bist du aber, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du ja der Brandenburg-Fahrradexperte, so ein bisschen. Ne, du hast ja wahrscheinlich schon etliche Touren im Umland gemacht. Was ist so oder was sind so deine Lieblingstouren, die du empfehlen würdest aus Berlin raus?
Also aus Berlin raus finde ich es nach wie vor ein Fluch oft. Es gibt wenige Richtungen, wenige Stellen, wo man irgendwie schlechter Fahrrad fahren kann als so an dem unmittelbaren Stadtrand, finde ich. Okay, also dieser R1 am Müggelsee raus, sehr schön.
Ja.
Aber versuch mal aus Berlin zum Beispiel über Königs Wusterhausen vernünftig rauszukommen.
Am Flughafen lang.
Ist so grob. Es geht praktisch
hier,
nicht.
Das ja, das macht er jeden Tag. Da, hier, und der Gerd. Das ist eine Hausrunde.
Rennradfahren, ja. Das
ja,
ist
na, irgendwo mal ein Stück leben zwischen den Autos oder eben Geholper geht immer. Und was ich zunehmend gemacht habe, gerade in den letzten Jahren, jetzt mit Deutschland-Ticket, finde ich es einfach genial. Wirklich nach der Windrichtung zum Teil sogar gucken.
Ja, das ist One-Way ist.
Und dann mit dem einen Regionalexpress hin und mit dem anderen zurück. Und dann irgendwie One-Way auch mal eine längere Tour fahren, weil Runden gehen ja nicht immer.
Ja.
Und so von den Gegenden her, also ich liebe eigentlich alles, was so östlich, nordöstlich von Berlin ist. Also so Märkische Schweiz, so hinter Strausberg geht das eigentlich schon los, dass es so schön wird, wo es hügelig ist und ein paar Seen. Dann bis an die Oder ran, das Oderbruch finde ich zum Beispiel ist ein Traum. Der Deich selbst, dieser riesengroße Fluss mit den riesigen Auen, der auch immer anders ist, je nachdem wie viel Wasser da ist und welche Vögel da gerade rumturnen und so. Und auch bei jedem Wetter anders aussieht. Und das große, flache Oderbruch dazu mit zum Teil auch wirklich hübschen Dörfern, das finde ich ganz toll. Und dann eigentlich bis hoch in die Uckermark, wo es ja ganz schön hügelig wird, was die Sache aber einfach schön macht auch, so fürs Auge. Ja. Das sind, glaube ich, so meine Lieblingsgegenden.
Ah, okay. Ich meine, das ist ja schon beeindruckend, ne? Wie nah eigentlich so tolle Gegenden sind von und um Berlin einfach. Ist irre.
Ja, hier ist mega viel los. Man muss halt einfach vor die Tür gehen und die Abenteuer suchen. Am besten, bestenfalls so ein kleines Hilfsmittelchen wie so ein tolles Magazin zur Hilfe nehmen und dann kriegt man schon die guten Informationen.
So, was erwartet uns noch in dem Heft? Du weißt sicherlich, oder du hast noch, es geht ja nicht nur um Radfahren, sondern was kann man noch alles entdecken?
Na, eine Kollegin ist durch die Uckermark gewandert auf verschlungenen Pfaden und mit ganz viel toller Natur. Eine Kollegin hat eine Segeljolle ausprobiert. Also sie schreibt Jolle, aber es ist tatsächlich mit Kajüte. Also die war da auch über Nacht drauf. Tolle Fotos von diesem Boot unterm Sternenhimmel auf Seen, nicht weit weg von Berlin zum Beispiel. Das haben wir. Radtouren haben wir 4, glaube ich, drin. Eine, die führt ein bisschen beiderseits der Oder lang, was ganz toll ist. Mal ein kleines Stück noch nach Polen rein. Die haben dann nämlich eine alte Bahntrasse fantastisch ausgebaut.
Ach wirklich, super.
Eine Oderbrücke, die ist vor Jahren endlich eröffnet worden, nachdem es lange hin und her ging. Und das war irgendwie an deutschen Behörden lange gescheitert. Jetzt geht's. Das ist eine ganz tolle Radtour in meiner Lieblingsgegend quasi geworden. Nicht von mir, ein Kollege gefahren. Einer hat eine Genussradtour gemacht, mehr bei Storkow in der Gegend, also auch fast um die Ecke, südöstlich von Berlin. Und der war dann noch richtig schick essen, was rund um Scharmützelsee an vielen Stellen echt gut geht.
Oh ja.
Also so Kulinarik ist sowieso ein größeres Thema. Und natürlich so ein bisschen Leute, die einfach entweder tolle Häuser ausgebaut haben oder interessante Sachen kochen, backen, braten, züchten im Garten und so. Also wirklich querbeet trifft es im Wortsinne, glaube ich, ganz gut.
Hört sich sehr spannend an.
Sag mal, wie geht es denn der Printbranche allgemein? Wir hatten letztens vor ein paar Folgen hier im Podcast jemanden von BikeX da. Das sind Leute, die machen die Magazine Roadbike oder Gravelbike und so weiter. Und da stehen so die Zeichen komplett auf Transformation. Print ist dann quasi ein Standbein. Das andere ist dann eben aber auch Online-Inhalte, Social Media, wie es alles heißt. Nun sind das Magazine, die monatlich rauskommen. Ihr seid ein Tagesblatt, der Tagesspiegel, eine Tageszeitung. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Na, der Tagesspiegel als die Zeitung, also ob online oder auf Papier, ist tatsächlich nach wie vor der Sockel und ganze Kern dieses Imperiums, was da rundherum ja auch gewachsen ist. Also davon leben wir wirtschaftlich maßgeblich nach wie vor, Print und online. Tolle Erfindung ja das E-Paper, gerade für Menschen, die eben nicht nur auf dem Handy irgendwie das, wo es ja oft wirklich recht klein ist, irgendwie lesen wollen, aber sozusagen die nachempfundene Zeitung in elektronisch. Das ist auch sehr erfolgreich. Und hat natürlich auch den Vorteil, man braucht keine Menschen, die es einem früh um 3 in den Briefkasten stecken, die man ja auch erstmal finden muss, was zunehmend ein Thema ist, zumal mit den insgesamt sinkenden Auflagen. Ansonsten bemühen wir uns natürlich um die Zeitung drumherum, die nach wie vor immens wichtig ist, eben möglichst viel noch so anderweitig Betrieb zu machen. Also Stichwort unser täglicher Checkpoint-Newsletter, der für alle, die in Berlin politisch irgendwas zu entscheiden haben, wirklich Pflichtlektüre ist. Und für Leute, die informiert sein wollen, was in der Stadt so ist. Und also wenn man mitreden will, irgendwie im Büro später, sollte man, glaube ich, früh den Checkpoint gelesen haben. Das ist so der Anspruch. Und von daher, und der hat ja auch eine Bezahlversion, die glücklicherweise auch wirklich sehr, sehr viele Menschen abonniert haben, weil sie auch sagen, sie finden es cool irgendwie, das Ding. Und das ist ihnen ein paar Euro im Monat wert. Das ist ja nur wirklich weniger als ein Kaffee am Tag, was das alles kostet. Insofern erschließen wir uns da sozusagen neue Quellen, aber natürlich müssen wir dranbleiben. Also es geht nichts von selbst.
Ja. Und jetzt haben wir einen richtigen Insider hier. Ihr habt doch vor ein paar Jahren, habt ihr das Format von dem Tagesspiegel halbiert.
Genau, wir sind von diesem großen norddeutschen Format auf das sogenannte Tabloid gegangen, was dann nur mal kleiner ist einfach, ja.
Was war das für ein, also mich interessiert jetzt einfach, was ist das für ein Prozess in so einem Verlag? Da gibt es doch wahrscheinlich monatelange Diskussionen hin und her. Erzähl mal.
Ja, tatsächlich so. Da gibt es dann eben Runden zu ganz verschiedenen Themen, wie das aussehen soll, was wir überhaupt vor allem natürlich für eine Blattstruktur haben wollen. Wir haben ja diese sogenannten Bücher, das heißt die Teile, die man von der Zeitung hat. Das waren vorher 4. Erstmal eben die Politik. Und dann kam Berlin und dann Sport und Wirtschaft und hinten Kultur und noch das Vermischte. Jetzt sind es ja nur noch 2 solche sogenannten Bücher, aber viel dicker, weil auch explizit, das war das Schöne auch, dass die Ausgangslage nicht war, wir müssen sparen und machen das deswegen kleiner, sondern wir machen es handlicher und moderner, weil einfach diese Zeitung, so lange Arme hat man ja kaum, um diese großen Zeitungen aufzuschlagen.
Ja, genau. Und nee, das ist sympathisch einfach.
Da muss man sich natürlich überlegen, wie sortiert man das gut, dass die Leute einen Überblick haben. Und wir haben es dann, so, das war die Grundidee eigentlich, geteilt in einen regionalen und einen überregionalen Teil. Also vorne haben wir eben das überregionale Buch, wo man dann auch durchaus sich nicht langweilt, wenn man das zum Beispiel in Stuttgart am Bahnhof gekauft hat und dann dort die Weltpolitik erfährt und Bundespolitik. Und das zweite Buch ist Berlin mit allem. Berlin Kultur, Berliner Wirtschaft und so. Insofern haben wir sozusagen fast alle Bereiche eigentlich ausbauen können und zugleich aber mehr getrennt, was uns die Chance geboten hat zu sagen, wir sind jetzt nicht nur ein Berliner Blättchen, sondern wir haben schon einen überregionalen Anspruch. Wir erzählen euch wirklich, was in Deutschland und der Welt los ist auch. Aber das zu sortieren und wie es dann aussieht und was kann man dann auch optisch noch machen, weil natürlich bestimmte Sachen wie große Grafiken oder so wären einfach schwieriger auf den kleinen Seiten. Da haben schon viele Menschen lange dran gesessen, in der Tat.
Und wie haben die Leser reagiert? Insgesamt?
Ganz, ganz überwiegend positiv, Gott sei Dank. Natürlich gab es viele, die gesagt haben, ich lese den jetzt seit 40 Jahren und will mich jetzt eigentlich nicht umgewöhnen. Find das doof.
Der Deutsche und sein Zeitungsblatt, genau.
Das verstehe ich auch. Es waren wenige, die sozusagen wirklich fundiert genörgelt haben. Witzigerweise, was neu war, waren Heftklammern. Und das, damit das nicht auseinanderfällt, weil es einfach zu viel war. 2x40 Seiten.
Ach so.
Und weil, wenn da ein Windstoß kommt, dann ist das einfach weg. Und so viele Seiten waren es ja vorher nicht. Und diese Heftklammern, mit denen jeweils diese Bücher zusammengehalten werden, die beiden, das war für viele tatsächlich ein Ärgernis. Das sind einer der wenigen Punkte, die wir nicht vorher bedacht hatten. Weil das, was üblich ist, ist, dass man sich gerade so jetzt auch etwas ältere Leute, wo dann vielleicht beide in Pension oder Rente sind, man sitzt beim Frühstück und sagt, guck mal hier, das ist ja ein Ding. Und reicht
und teilt
dem Partner,
sich,
der Partnerin die Seite rüber.
Hier hast du mal den Sportteil. Und hier hast du den
oder gib mir mal den Sport, genau. Ja, das ging nicht. So nicht mehr.
Oh, oh.
Das war ein überraschend großes Ärgernis tatsächlich.
Oh, oh. Wie habt ihr das gelöst?
Gar nicht.
Das ist tatsächlich nahezu das Einzige, was wir nicht lösen konnten.
Ja, klar,
anderes,
wie
das Sudoku zu klein war zum Beispiel, ja. Weil manches wurde eben einfach ein bisschen verkleinert. Das ließ sich wieder reparieren.
Ja.
Aber diese Heftklammern, die sind aus technischen Gründen leider, leider notwendig. Ja, aber sonst gab es so grundlegende Beschwerden eigentlich kaum. Gott sei Dank, ja.
Du, das ist doch ganz einfach. Jetzt muss man sich einfach das Heft zweimal kaufen. Einmal für den Mann, einmal für die Frau. Und schon gibt es kein Problem mehr mit der Heftklammer.
Tja, aber ich glaube, so viele Doppelabonnenten haben wir nicht gewonnen, dadurch, dass ich die jetzt zwei Exemplare bekommen.
Was sind denn so die nächsten großen Fahrradtouren, die du reportagemäßig begleitest? Weißt du schon was?
Ja, ich habe mich in eine Sache reinquatschen lassen. Mecklenburger Seenrunde.
Ah!
Ja, aua, 300 Kilometer an einem Tag.
Ja, witzig, da bin ich gerade dran, den Mann dahinter zum Interview einzuladen. Den haben wir dann auch bald hier im
Detlef Köpke, ein sehr umtriebiger Herr. Den hatte ich vor vielen Jahren mal zufällig am Rande einer Tour in Mecklenburg getroffen, wo es auch so war, dass ich vorher Tourismusverbände gefragt habe, habt ihr irgendwie interessante Leute in der Gegend und so? Und da hat er ja ein, zwei Sachen für mich mit ausgegraben. Und dummerweise hatte der irgendwie meine Handynummer nicht weggeschmissen und hat deswegen gesagt, du müsstest das mal fahren und den Tagesspiegelleser erzählen, wie cool das ist, irgendwie und wie lebensverändernd das ist, wenn man sich ja auch vorbereiten muss auf diese 300 Kilometer am Tag.
Vor allen Dingen, wie lebensverändernd. Die Frage ist jetzt nur positiv oder negativ?
Ja klar, es ist ja auch ein riesengroßer Unterschied. Ne? Also für viele Leute ist 20 Kilometer Fahrradfahren schon das absolute Oberlimit, können sie sich gar nicht vorstellen. Für andere Leute ist es 100 und dann ist halt die nächste Marke 200 und 300 ist für viele Leute so utopisch, dass sie sich das noch nicht mehr vorstellen können. Klar.
Geht mir genauso, ja. Ende Mai ist es soweit. Mal gucken.
Und trainierst du jetzt dafür extra? Musst du ja.
Na, ich bemühe mich. Also es gibt irgendwie einen Trainingsplan, der fing im Dezember an, aber
halt,
da war es immer schon...
Stopp. Was für ein Trainingsplan?
Na, den hat einer ausgearbeitet, ein Sportwissenschaftler für die Mecklenburger Seenrunde.
Ach Quatsch, wirklich?
Damit man da nicht scheitert. Ja, ja.
Wo gibt's den? Wo gibt's den?
Auf den Seiten von der Mecklenburger Seenrunde. Oh, den kann man auch ohne Anmeldung downloaden. Und der hatte den Nachteil, dass er halt in der Jahreszeit anfing, als es irgendwie um 15.30 Uhr dunkel war. Insofern hatte ich erstmal einen guten Grund, irgendwie das nicht zu machen. Und
das ist immer gut, wenn man einen Trainingsplan anfängt und einfach gar nichts macht erstmal.
Na, und das, irgendwo habe ich aber auch die Faustregel gelesen, also so zwischen 1000 und ich glaube 1400 Kilometern sollte man vorher gefahren sein in der Zeit davor. Das ist sozusagen die Trainingsdosis insgesamt. Und jetzt ist so ein bisschen mein Ehrgeiz, das zu schaffen. Also ich habe den sonnigen März zum Teil schon genutzt, indem ich einfach immer mal irgendwie morgens gestartet bin und abends wieder da war. Aber wie das eben so ist, wenn man da alleine fährt, dann sind dann 120 Kilometer. Das heißt, da fehlen dann irgendwie noch 180 und dann war es trotzdem Abend. Also ich arbeite dran, aber ich habe ja noch 2 Monate Zeit.
Ja klar, da ist noch so viel Zeit.
Und dann nehme ich mal an, gibt es einen schönen Artikel, oder? In irgendeiner Form?
Wenn ich es überlebe, gibt es einen schönen Artikel, ja.
Im Tagesspiegel oder dann in einem Magazin später verarbeitet?
Müssen wir mal gucken. Also ich denke erstmal vielleicht im Tagesspiegel Sportteil.
Ja, ja, klar.
Das werden wir dann noch befinden. Also wahrscheinlich schreibe ich einen vorher, ein bisschen über die Vorbereitung und über das Ding selbst. Kennt ja auch längst nicht jeder.
Ja, klar.
Und dann noch einen hinterher, wie es war. Aber ich glaube, das interessiert schon auch.
Ich habe mal so eine Tour gemacht, eine Gravel-Tour auf so einem Pilgerweg. Und da ging genau diese Tour lang. Das war genau an
die Mecklenburger Seenrunde hast du gekreuzt.
Ja, und das war so witzig, weil ich kam immer quasi aus dem Gebüsch, Offroad, in irgendwelchen Dörfern raus. Und dann machte das immer nur so, piu, 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 piu. Dann ballerten die an mir vorbei und dann war ich wieder verschwunden. Und dann, das passierte mir 2-3 Mal, das war so witzig. Irgendwie, die müssen auch gedacht haben, der bekloppte Typ irgendwie hat sich da verfahren.
Da fahren ja wohl irgendwie Tausende von Leuten mit. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass es so viele Freiwillige gibt bei 300 Kilometern am Tag, aber offenbar.
Hm. Also ein Tipp von uns, ich würde 1-2 Mal vorher in der Gruppe fahren, um zu gucken, wie das ist, so wegen in Gruppen fahren. Das sollte man gemacht haben, aus Sicherheitsgründen auch. Und natürlich, weil man sehr viel Energie sparen kann.
Ja, der Windschatten, ne?
Wenn man weiß, wie das funktioniert.
Ich habe mich sogar für eine Gruppe angemeldet, die mit einem Schnitt von circa 22 km/h wohl angeführt wird. Mhm. Und bin sporadisch auch schon mal bei anderen Gelegenheiten in Gruppen gefahren, in der Tat. Und weiß, dass man lieber den Finger am Bremshebel lässt.
Der Profi überlässt nichts.
Damit man schnell reagiert. Aber ich gebe zu, ich habe längst nicht die Routine wie so ein Radsportvereinsmensch oder so, der jedes Wochenende in so einem Pulk da irgendwo lang hechelt. Ja, aber dafür fahre ich auch nur 22.
Besorgst du dir noch ein anderes Rad dafür oder machst du das?
Habe ich überlegt, aber ich habe jetzt tatsächlich meins versucht, ergonomisch zu optimieren.
Oh, ja.
Indem ich den Lenker also etwas gekürzt habe auf beiden Seiten, damit ich also nicht ganz so im Wind hänge, und habe mir einen neuen Sattel gekauft. Und ich erzähle nicht wo, doch ich eigentlich weiß, gehört dazu. Ich habe einen für fast 80 Euro irgendwie im Fachhandel erworben und wieder zurückgebracht, weil mir danach 3 Tage dahinter weht hat. Und dann gab es neulich im Discounter meines Vertrauens welche. Und ich glaube, da war der Richtige dabei. Und mit dem soll das jetzt gehen. Und ansonsten, da ich das früh um 3 irgendwie losgeht, muss ich sowieso mit Licht fahren. Deswegen nehme ich mein Trekkingrad.
Ja.
Und ein Rennrad borgen nur für den Tag haut dann auch nicht hin. Weil wenn ich dann irgendwie nach 30 Kilometern merke, das passt nicht. Und dann fehlen mir nur noch 270. Und mir tut aber jetzt schon irgendwie Schultern oder irgendwas weh. Das geht auch nicht. Und deswegen
nee, das muss schon
so
das
gehen.
Material sein, was man total in- und auswendig kennt. Absolut korrekt.
Denke ich auch.
Ich finde total cool, irgendwie den Lenker zu kürzen.
Ja, klar.
Aber sag mal, hast du denn auch schon... Fährst du komplett in Fahrradklamotten richtig oder so wie du hier sitzt mit T-Shirt und Jeans?
Nee, Fahrradklamotten finde ich schon angenehmer.
Ja.
Also auch
mit Jeans. Polster und...
Ja, schon.
Ich glaube, sonst würde man das auch gar nicht durchstehen. Ey.
Also sowas sowieso. Und ich finde es auch angenehmer, weil man schwitzt ja, wenn man ein bisschen Gas gibt, dann schon. Und da sind einfach diese Funktionssachen besser. Und das Polster, gut, ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, aber ich glaube, allein wenn man mal messen würde, was in der Jeans an Energie bleibt bei dem Treten, also ich glaube, da macht man schon 20 Kilometer, macht man schon dadurch gut, dass man irgendwie gescheite Sachen anhat. Und was ich vor allem liebe, sind diese Klickschuhe. Ah. Also ich habe so Doppelpedale, so Kombipedale, habe sozusagen eine normale Seite. Und damit ich nicht an jeder roten Ampel umfalle, wie man das als Anfänger ja mit den Dingern macht. Und die andere eben zum Einrasten. Aber man tritt wirklich so schön rund und kann eben hinten notfalls, wenn es jetzt mal schnell einen Berg hochgehen soll oder so, auch mitziehen, was ja sonst nicht geht. Das finde ich ist wirklich ein großer Gewinn. Also das scheint mir so fast das Wichtigste, diese Klickschuhe, wenn man jetzt wirklich eine lange Tour fährt. Nicht in der Stadt, aber... über Land.
Macht eine Menge aus.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, um die Story nochmal rund zu machen, als du die Ruhe des Flaming Skates verlassen hast und wieder in den Trubel der Großstadt Berlin eingetaucht bist. Wie war das für dich? Hast du dir gedacht, so, oh Gott, die Verkehrspolitik, das tut alles so im Herzen weh, ich will wieder zurück nach dem Flaming.
Ja, es geht mir eigentlich nach fast jeder dieser Touren so.
Ja.
Gut, dann sagen die Leute natürlich zu Recht, dann zieh doch aufs Dorf, wenn dich das hier nervt mit
aber
den vielen Leuten.
Aber das ist auch wieder nicht richtig, ja?
Aber es sagt sich jedenfalls deutlich leichter, als es dann tatsächlich umgesetzt ist. Aber der Nervfaktor ist schon ganz schön groß, ja. Aber gut, ist wahrscheinlich auch so eine Frage des Mindsets, sagt man jetzt, glaube ich, irgendwie, dass man sich noch nicht über jeden Kram immer wieder neu ärgern muss.
Ja, mein Mittel der Wahl ist es, einfach so 10 Jahre zurückzudenken und zu denken so, vor 10 Jahren war Fahrradfahren hier wirklich komplett Harakiri und jeden Tag Nahtoderfahrung. Und mittlerweile sind ja Radwege da, die befahrbar sind. Und man muss es positiv sehen. Es hat sich wirklich viel verändert, gerade als die Grünen da die Verkehrspolitik hier mitbestimmt haben und umgesetzt haben. Das war schon eine deutliche Verbesserung.
Absolut.
Ja, ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich auch eigentlich immer rausfahre aus der Stadt mit der Bahn, weil es so anstrengend ist. Und weil das ja auch wirklich lange dauert, bis du aus dieser Stadt raus bist.
Die Stadt ist groß,
Und das muss man sich echt nicht geben in diesem Verkehr. Und die Fahrradwege sind ja auch, gerade wenn es Richtung Stadtgrenze geht, eine Katastrophe vor dem Herrn. Mhm. Da brauchst du ja wirklich ein Gravelrad. Also insofern...
Das ist das Miese, dass die Außenbezirke überwiegend jedenfalls so schlecht sind, was Fahrradinfrastruktur betrifft. Und deswegen ist es auch so schade, dass das so nach den paar Jahren nun auf halber Strecke irgendwie stehen geblieben ist. Und nun nicht mehr vorangeht.
Ja, es gibt ja auch so Negativbeispiele. Gibt ja diese Routenplaner wie Komoot zum Beispiel. Und die gucken dann natürlich, wo fahren am meisten Leute lang? Aber die gucken nicht, ist der jetzt der Fahrradweg besonders gut? Sondern zum Beispiel gibt es dann nach Pankow raus, irgendwo fährst du dann eine riesengroße Brücke drüber. Und der Weg da drüber ist kompletter Schrott. Aber da fahren so viele Pendler mit dem Fahrrad drüber, dass Komoot halt denkt, das ist die beste Strecke. Und dann bist du quasi gezwungen, wenn du so Routen planst, da irgendwie drüber zu fahren, weil dich die ganzen Navigationsgeräte da sowieso drüber führen.
Ja, und die Locals fahren da manchmal wirklich lang, weil es nichts Besseres gibt. Das ist ja das Schlimme an vielen Stellen auch noch, dass man irgendwie dann sich mit dem Mist arrangiert, weil die Alternativen irgendwie nicht da sind.
Gut. Es gibt viel zu tun hier in der Stadt.
Ja, das wussten wir auch vorher. Ja. Oh Mann.
Ja, ich würde sagen, das wäre ditte. Oder haben wir noch irgendwas?
Nö. Ich habe sehr viel Schönes erfahren und vor allen Dingen auch sehr viel Gründe, an den Kiosk zu gehen und mir mal das Heft übers Umland zu holen. Und es ist ja ab sofort erhältlich.
Ja, gerade frisch aus der Druckerei angekommen in diesen Tagen tatsächlich.
Was kostet das?
10,80 Euro.
10,80 Euro.
Ich glaube, es ist für Tagesspiegel-Abonnenten ein bisschen günstiger.
Hey, guck mal.
Und der normale Preis sind 10,80 Euro.
Aber am allergünstigsten ist es natürlich, Bikers Paradise Podcast zu hören, denn wir können welche verlosen. Also schaut mal bei Instagram
vorbei.
Tun wir das? Ja. Schaut bei Instagram vorbei.
Wieder alles richtig gemacht. Sehr schön.
Dankeschön, Stefan.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein konnte.
Ihr habt es ja gerade schon gehört, falls ihr dieses wundervolle Magazin vom Tagesspiegel haben wollt, unterwegs Brandenburg, ja, nicht vergessen, das ist der ganze Titel, Tagesspiegel unterwegs Brandenburg, dann schaut mal bei unserer Instagram-Seite vorbei und da findet ihr alle Informationen, die ihr zum Gewinnen braucht.
Ich habe Lust auf Umland.
Ja, klar.
Also ich will wieder raus, aber das ist auch der perfekte Zeitpunkt. Jetzt geht's los. Ich erkläre, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich erkläre hiermit, die Fahrradsaison für eröffnet.
Super. Vielleicht sollten wir uns das jedes Jahr ins in den Kalender eintragen. So, Alex eröffnet die Fahrradsaison.
Und du hast es wieder alles falsch gemacht.
Weil ich im Urlaub war zum Fahrradfahren.
Genau. Ja. Du hast die Saison irgendwie Wochen vor der offiziellen Eröffnung. Ach, Mann, jedes Jahr derselbe Mist hier.
Sag mal, du hast die ganze Zeit schon so ein Changing Cities T-Shirt an. Das sieht gut aus. Wo kriegt man denn sowas her?
Das ist ganz cool. Ich wollte das gar nicht haben.
Okay.
Das bekommt man. Also ich weiß nicht, ob das eine Aktion war oder ob man das immer bekommt. Ich bin da Fördermitglied geworden. Ich habe mir gedacht, Changing Cities, ne, die kümmern sich ja ganz intensiv um die Verkehrswende und speziell in Berlin, aber auch bundesweit und um so verkehrsberuhigte Zonen und so weiter. Und die leben wirklich von Spenden. Die sind ja selbst finanziert und da habe ich jetzt gedacht, komm, die machen wirklich gute Arbeit. Ich schmeiß da irgendwie einen Zehner in den Topf jeden Monat und dann haben sie mich gefragt, was ich für ein T-Shirt haben will.
Na Bombe.
Sieht gut aus, ne?
Ja, jetzt bist du eine wandelnde Litfaßsäule. Ist doch super. Nee, finde ich gut, für einen guten Zweck.
Guter Zweck irgendwie, sieht cool aus. Also Leute, Zehner jeden Monat, die haben das verdient.
Ja, sollte ich auch mal machen. Aber jetzt, wo du Vorstandsmitglied bist...
Ich habe den Laden gekauft.
kannst du doch da mal einen kurzen Draht in die Chefetage hast, dann kannst du doch mal jemanden einladen und dann reden wir über die Berliner Verkehrspolitik so richtig dezidiert.
Oh Gott, wollen wir das wirklich?
Ja, ist ein Gespräch wert, oder?
Ja, das machen wir mal. Das ist sowieso überfällig. Wir müssen mal wieder einen Politprofi ins Boot holen.
Absolut. So, Bikers Paradise, Folge Nummer 89 ist durch. Nächste Woche Freitag gibt es die 90. Es wird wieder genullt. Da freuen wir uns ganz, ganz besonders drauf. Also, tschüss, bis bald.
Tschüss.
Drückt abonnieren und wir drücken euch.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.